NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. In Frankreich sollen die Armee und die Polizei jetzt besonders Schulen und Kirchen schützen. Das ist eine Konsequenz aus den jüngsten Anschlägen in Nizza. In der Corona-Krise musste die deutsche Wirtschaft nicht ganz so arg bluten wie erwartet. Wirtschaftsminister Altmaier sieht dennoch die Wirtschaft am Scheideweg. Das kommentieren wir auch. Und Urlauber in Schleswig-Holstein müssen das Bundesland bis Montag verlassen, wegen der Corona-Einschränkungen. Es war der dritte Anschlag innerhalb weniger Wochen, den Frankreichs Behörden islamistischen Extremisten zuschreiben. Gestern hat ein Mann in einer Kirche in Nizza drei Menschen mit einem Messer angegriffen und getötet. Nach dem Attentat hat die Polizei heute einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Zur Lage in Nizza und in Frankreich, Marcel Wagner.
Seit Mitternacht gilt Corona-bedingt eine Ausgangssperre in ganz Frankreich, also eigentlich auch in Nizza. Eigentlich, denn viele Bürgerinnen und Bürger ließen sich am Tag nach dem schrecklichen Anschlag in der Basilika Notre-Dame im Herzen der Innenstadt nicht davon abhalten, Blumen, Kerzen, ihre Anteilnahme persönlich vor die Kirche zu tragen. Ich bin oft zu dieser Kirche gekommen, obwohl ich nicht besonders katholisch erzogen worden bin, aber das lässt mich wirklich zittern, sagte diese sichtlich bewegte Frau im Fernsehsender BFM. Ein Mann äußerte, was viele heute dachten und fühlten. Ich bin einfach nur extrem traurig. Man bringt doch keine Menschen wegen einer Religion um. Ich habe Wut, nicht auf irgendeine Religion, sondern auf die Menschen, die so etwas Schlimmes tun. Ganz Frankreich steht am Tag nach dem Attentat wieder einmal geschockt da. Schon wieder. Und sucht nach Antworten, etwa auf die Frage, warum es eigentlich immer wieder Frankreich trifft. Innenminister Gérard Darmanin versuchte sich gleich mit einer ganzen Reihe von Antworten. Sicher auch Frankreich, weil es das Land der Freiheit ist, weil es eine extreme Laizität hat, die einer unserer Grundwerte ist, weil es die Karikaturen von Charlie, den Prozess wegen des Anschlags dort gibt, weil wir diese Freiheiten durchsetzen und nicht nachlassen, so wie unser Präsident es bekräftigt hat. Tatsächlich hatte Emmanuel Macron nach der Tat gestern wie schon nach dem Attentat auf den Lehrer Samuel Paty kämpferisch versichert, dass Frankreich seine Freiheiten, auch die zu karikieren, verteidigen werde.
Fermeté.
Entschiedenheit und Einigkeit, das ist die Linie, der wir heute und auch weiterhin folgen müssen. Doch die Sorge, dass die Saat des Terrors irgendwann aufgehen könnte, dass die Menschen im Land sich gegeneinander aufstacheln lassen könnten, entlang der Linien von Herkunft oder Religion, diese Sorge steigt in Frankreich mit jedem neuen Attentat. Appelle zur Einigkeit kamen daher entschieden, auch von muslimischen Glaubensvertretern. Die Muslime in Frankreich müssen es lautstark sagen, dass sie in einem freien Land leben als freie Bürger und diese Freiheit genießen, forderte Mohamed Moussaoui, Präsident des Rates der Muslime in Frankreich, seine Glaubensbrüder und Schwestern auf. Und bezog deutlich Stellung, was das Zeigen von Karikaturen des Propheten Mohammed angeht, wegen derer Frankreich Ziel schwerer Proteste aus Teilen der muslimischen Welt geworden ist. Ich glaube, wir als muslimische Eltern müssen unseren Kindern sagen, dass sie lernen müssen, Abstand zu nehmen, wenn sie ihre religiösen Gefühle durch Karikaturen verletzt sehen. Sie auffordern müssen, diese Art des Ausdrucks und ihren Platz in der Gesellschaft zu verstehen. Doch was sind solche Appelle wert, wenn gleichzeitig von außen der Konflikt angeheizt, Öl ins Feuer gegossen wird? Innenminister Gérard Darmanin fand auch dazu deutliche Worte. Hassaufrufe aus dem Ausland, gar von Staatschefs, müssten aufhören, so der Innenminister.
Aus Paris war das Marcel Wagner. Der deutschen Wirtschaft geht es besser als vermutet. Nach den Einbrüchen durch die Corona-Pandemie ist sie im dritten Quartal unerwartet gewachsen und konnte damit einen Teil der Ausfälle wettmachen, so heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das bedeutet allerdings nicht, dass es den Unternehmen blendend geht. Aus Berlin, Alfred Schmidt.
Es wird weniger schlimm als befürchtet, aber nur, wenn der Corona-Winter nicht härter wird als angenommen. So in etwa lässt sich die Herbstprognose des Bundeswirtschaftsministers zusammenfassen. Die neuen Einschränkungen vom kommenden Montag an sind darin schon eingerechnet. Unterm Strich soll für das laufende Jahr ein Minus von 5,5% für die deutsche Wirtschaftsleistung herauskommen. Minus 5,8 war die Prognose noch im September. Im nächsten Jahr sei dann allerdings eine deutliche Erholung zu erwarten, so der Minister. Vorsichtiger Optimismus sei angebracht, so Altmaiers Botschaft.
Aber wir stehen eben auch an einem Scheideweg. Das Pendel kann in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Und deshalb sagen wir, wir rechnen mit vorsichtigen Annahmen, mit einer moderaten, aber weiterhin positiven Entwicklung der Wirtschaft, mit einer Erholung um 4,4%.
Die deutsche Wirtschaft sei eben vor der Krise gut in Schuss gewesen, so Altmaier. Industrie und produzierendes Gewerbe hätten enorme Widerstandskräfte. Auch das Statistische Bundesamt habe am Morgen mit frischen Daten bestätigt, dass die Wirtschaft mit einem großen Wachstumsschub in den Herbst gegangen sei. Altmaier verteidigte den Beschluss von Bund und Ländern, dass Gaststätten und Kulturbetriebe im November schließen müssen. Das sei zur Corona-Eindämmung notwendig. Wachstum sei trotzdem zu schaffen.
Ich bin sicher, dass wir mit den harten und einschneidenden Maßnahmen, die wir getroffen haben, und mit der Bereitschaft der Bundesregierung, diese Maßnahmen durch Hilfsmaßnahmen zu flankieren, auch eine tatsächliche, reale Chance haben, dieses Wachstum zu erreichen.
Aus Berlin berichtete Alfred Schmidt. Besser als gedacht, aber noch lange nicht über den Berg. So lässt sich die Wirtschaftsleistung in Deutschland wohl beschreiben. Ist das Glas nun also halb voll oder halb leer? Lothar Lenz kommentiert.
Ein unerschütterlicher Optimist zu sein, gehört zum Anforderungsprofil eines Bundeswirtschaftsministers. Schon der leiseste, öffentlich geäußerte Zweifel an der Wirksamkeit der eigenen Politik kann ganze Branchen beschädigen, ja sogar Turbulenzen an den Börsen auslösen. Eine gute Portion Zuversicht muss man in dieser Position also immer in der Hinterhand haben. Peter Altmaier konnte heute also mit entspannter Miene verkünden, ganz so schlimm wird sie doch nicht, die Corona-bedingte Rezession in diesem Jahr. Zum zweiten Mal hat die Bundesregierung ihre Negativprognose für die Binnenkonjunktur leicht abgemildert. 5,5% lautet nun das erwartete Minus für das Inlandsprodukt. Das ist schon eine gehörige Delle. Aber bereits im nächsten Jahr soll die Binnenkonjunktur wieder deutlich wachsen, um 4,4%. Also alles halb so schlimm, was die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betrifft? Nein, räumt der Bundeswirtschaftsminister ein, denn selten waren Prognosen so unsicher wie in Zeiten von Corona. Wie nachhaltig die Industrie und das produzierende Gewerbe, der Handel und der Dienstleistungssektor wieder in Schwung kommen, das hängt ganz wesentlich von der weiteren Infektionsentwicklung ab. Was, wenn der Teil-Lockdown von Gastronomie- und Kulturbetrieben im November nicht das gewünschte Ergebnis bringt, also geringere Fallzahlen? Niemand in Berlin mag heute ausschließen, dass die staatlichen Auflagen dann nicht noch einmal verlängert oder auch verschärft werden müssen. Trotzdem muss man sagen, die Bundesregierung hat bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen und der sozialen Folgen der Pandemie eine Menge richtig gemacht. Die milliardenschweren Soforthilfen und Kreditprogramme haben Unternehmen zahlungsfähig gehalten. Die Kurzarbeit hat Belegschaften bei der Stange gehalten und den Absturz von Millionen Beschäftigten in die Arbeitslosigkeit verhindert. Aber noch ist die Pandemie lange nicht vorbei. Branchen wie Touristik oder Luftfahrt sind vom Normalzustand weit entfernt. Und wenn dann auch die Anzeigepflicht für Insolvenzen wieder in Kraft tritt, werden wir sehen, wie viele kleine und große Unternehmen die Krise nicht überstanden haben, trotz aller Hilfen. Unbegrenzt kann nämlich auch die leistungsfähigste Volkswirtschaft Europas nicht so tun, als sei der Staat eine Vollkaskoversicherung gegen jedwede wirtschaftlichen Risiken. Auch wenn die Konjunktur wieder läuft, das Virus kommt uns noch teuer zu stehen. Und seinen Optimismus, den wird Peter Altmaier noch brauchen.
Die Herbstprognose für die deutsche Wirtschaft fällt positiver aus als gedacht. Lothar Lenz kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In den gegenwärtigen Pandemiezeiten, da haben die Regierungen von Bund und Ländern in Deutschland jede Menge Entscheidungen getroffen, ohne sie mit dem Bundestag abzustimmen. Viele Abgeordnete klagen darum, dass ihr zustehende parlamentarische Recht auf Mitbestimmung ein. Die AfD, die geht noch einen Schritt weiter. Sie will sogar einen Untersuchungsausschuss dazu. Aus Berlin, Ingo Bötig.
Es war ein einseitiger Kampf der AfD. Niemand wollte sie unterstützen, einen Corona-Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen. Schon der Erste, der ans Rednerpult trat, Patrick Schnieder von der CDU-CSU-Fraktion, machte deutlich:
Es ist ein Grundsatz, dass wir als Deutscher Bundestag eine Untersuchungskompetenz nur haben über abgeschlossene Sachverhalte der Vergangenheit.
Und bekanntermaßen läuft die Pandemie noch. Auch deshalb seinen Untersuchungsausschuss jetzt gar nicht zu leisten.
Er ist deshalb unzumutbar, das wissen wir von Untersuchungsausschüssen, weil wir eine Fülle von Akten herbeiziehen müssen, weil wir viele Behörden, viele Mitarbeiter sehr intensiv mit diesen Sachverhalten beschäftigen müssen. Das sind gerade die Mitarbeiter, die gerade im Kampf gegen diese Pandemie gebraucht werden. Deshalb ist das nicht nur unzumutbar, sondern ich halte das sogar für gefährlich.
Die SPD-Abgeordnete Sonja Amadi-Steffen will wissen, warum die AfD nicht die grundlegenden Fragen im Parlament klären will.
Ein Parlament, das sein eigenes Gesetz für verfassungswidrig hält, müsste doch dieses Gesetz ändern oder aufheben und nicht zum Bundesverfassungsgericht laufen.
Auch die FDP hat deutlich gemacht, dass sie nicht alle Maßnahmen mitträgt, weil zum Teil unverhältnismäßig. Aber, so sagt Katrin Helling-Plahr, die Mehrheit des Hauses ringe ehrlich um die richtigen Maßnahmen.
Meine Damen und Herren von der AfD-Fraktion, die meisten von Ihnen sind ja nicht dumm, sondern skrupellos und berechnet. Ihnen geht es um die Schlagzeile, mehr nicht.
Das glaubt auch Nima Mowassad von der Partei Die Linke.
Am Anfang der Pandemie forderte AfD-Chef Meuthen und ihre Fraktionschefin Weidel, die Bundesregierung auf ordentlich durchzugreifen. Frau Weidel warf Herrn Spahn unverantwortliche Verharmlosung vor. Und jetzt, wo die Corona-Leugner etwas Zulauf haben, sind sie plötzlich gegen die Corona-Maßnahmen. Ja, das ist wirklich nicht mehr an Peinlichkeit und Unglaubwürdigkeit zu überbieten.
Die Grünen werfen der AfD vor, sie hätte das Risiko einer zweiten Welle lange geleugnet, Wissenschaftler auf inakzeptable Weise angegriffen und ihre Warnungen verhöhnt. Und Heike Behrens von der SPD meint:
Während Ärzte und Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern Alarm schlagen und Tag für Tag um das Leben von Menschen ringen, kommen von rechter Seite keinerlei konstruktive Vorschläge zur Bewältigung der Krise. Stattdessen diffamieren sie das, was uns bisher gut gelungen ist in der Krise, und benutzen das Parlament wie eine Bühne für Lausbubenstreiche.
Folgerichtig haben alle anderen Parteien den Antrag der AfD auf einen Corona-Untersuchungsausschuss abgewiesen.
Ab Montag gelten die neuen Einschränkungen, die die Zahl der Corona-Neuinfektionen möglichst drücken sollen. Wie die einzelnen Bundesländer die auslegen, das ist aber wie immer sehr unterschiedlich. Ein Beispiel sind die drei norddeutschen Küstenländer und ihre Regeln für Touristen. Mecklenburg-Vorpommern hat noch nichts entschieden. In Niedersachsen dürfen Reisende, die bereits im Land sind, ihren Urlaub fortsetzen. Und in Schleswig-Holstein, da müssen alle Gäste das Bundesland bis Montag verlassen haben. Aus Kiel, Jan Altmann.
Für Urlauber heißt es also Koffer packen. Für die Nordseeinseln und Halligen hat die Landesregierung die Abreisefrist um 3 Tage bis zum kommenden Donnerstag verlängert. Der für Tourismus zuständige Minister Bernd Buchholz verweist auf begrenzte Kapazitäten an den Fähren und der Autoverladung in Westerland.
Damit kein Chaos bei der Reederei oder am Sylt-Shuttle entsteht. Klar ist auch, ab 2. November ist Abreise angesagt.
Die Wika Dampfschiffsreederei betreibt die Fähren von und nach Föhr bzw. Amrum. Sie ist froh über die Ausnahmen und hofft, dass es in den Häfen in den kommenden Tagen nicht knackevoll wird. Bei Bedarf soll es zusätzliche Fahrten geben. Mehr Schiffe kann die Reederei nicht bereitstellen. Die Deutsche Bahn, die mit Zügen Touristen und Autos nach Sylt bringt, will sich die Lage ebenfalls genau anschauen und gegebenenfalls mehr Züge losschicken. Bis Ende November gilt in Schleswig-Holstein ein Beherbergungsverbot für Touristen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel für Eltern, deren Kinder im Krankenhaus behandelt werden. Und auch Besitzer von Zweitwohnungen dürfen kommen, so Minister Buchholz.
Ganz klare Regelung, Zweitwohnungseigentümer, Zweitwohnungsbesitzer, Dauermieter dürfen ihre Wohnungen nutzen, ihre Häuser nutzen. Gewerbliche, touristische Übernachtungen sind ab Montag nicht mehr zulässig.
Die Regelung hatte zunächst in der Tourismusbranche massive Kritik ausgelöst. Inzwischen hat der Hotel- und Gaststättenverband, die HOGA Schleswig-Holstein, aber angekündigt, auf juristische Schritte zu verzichten. Vor Gericht klagen könnten ohnehin nur einzelne Betriebe, so Verbandspräsident Strehl. Und das würde bedeuten, dass sie vermutlich keine staatlichen Hilfen bekommen.
Aus Kiel war das Jan Altmann. Nicht nur die deutschen Bundesländer gehen ziemlich uneinheitlich mit der Corona-Krise um, auch wenn sie sich immer wieder um Einigkeit bemühen. Das Gleiche gilt im größeren Maßstab für die Mitglieder der Europäischen Union. Heute haben sich die Gesundheitsminister der EU-Staaten einmal mehr in einer Videokonferenz abzustimmen versucht. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war die heutige Konferenz mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Europäischen Union der erste größere öffentliche Auftritt seit seiner eigenen Corona-Infektion vor knapp 2 Wochen. Natürlich nur online wegen Corona. Spahn leitete das virtuelle Treffen von seinem Zuhause aus.
Es geht mir toi 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 ganz gut. Aber unabhängig von der eigenen Betroffenheit, diese Pandemie fordert uns heraus als Privatpersonen, als Politik, aber auch als Staatengemeinschaft, als Europäische Union.
Und das massiv. Jens Spahn betonte, verglichen mit vielen anderen EU-Staaten sei Deutschland bisher in der zweiten Corona-Welle noch in einer relativ stabilen Situation. Die Ansteckungen und die Inzidenzzahlen gingen zwar viel zu steil nach oben, aber noch gäbe es in der Bundesrepublik genug Intensivbetten, noch sei das Gesundheitssystem nicht am Rande der Belastbarkeit noch. Ganz anders beispielsweise in Belgien, in Tschechien oder in Teilen Frankreichs. In dieser Situation sei europäische Solidarität so wichtig wie noch nie und deshalb werde Deutschland, solange es möglich sei, Patienten aus anderen EU-Ländern aufnehmen.
Of course we will help Belgium and the Czech Republic and we will help all our neighbors as soon as they ask for support.
Die Bundesrepublik sei glücklicherweise dazu in der Lage. Damit die gesamte Situation in Europa aber nicht noch schlimmer werde, als sie derzeit sei, müssten die EU-Mitglieder enger zusammenarbeiten. In dem Zusammenhang begrüßten Spahn und seine Kollegen aus der EU den Vorschlag der Kommission, Gesundheitsdaten innerhalb Europas schneller und besser auszutauschen, die Corona-Warn-Apps kompatibel zu machen und vor allem für eine zügige und gerechte Impfstoffverteilung zu sorgen, sobald denn ein solcher vorliege. Wann das sein werde, darüber konnten die Gesundheitsminister keine Angaben machen. Sie hofften, hieß es, möglichst schnell, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Sicher ist das allerdings nicht. Sicher ist EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides zufolge im Moment nur eins, dass die Situation in höchstem Maße beunruhigend sei.
And this of course is a highly concerning situation for us.
Deshalb tue man im Moment alles dafür, um die europäische Zusammenarbeit im Kampf gegen Corona zu intensivieren.
We are at the moment working very closely with member states in order to improve and further improve cooperation and coordination.
Die europäische Gesundheitskommissarin kritisierte die vielen unterschiedlichen Quarantäne- und Testvorschriften in den einzelnen EU-Staaten, insbesondere für Reisende innerhalb der EU. Man habe große Zweifel an der Wirksamkeit dieser vielen Regelungen, sagte sie. Corona breite sich derzeit zwar rasant schnell aus, aber der Grenzverkehr habe daran nur sehr geringen Anteil. Reisenden den Grenzübertritt zu verweigern, ist aus Sicht der Kommission deshalb kein Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Bis zur Monatsmitte will sie ein Konzept vorlegen, wie die EU-Corona-Regeln harmonisiert werden könnten. Ob das dann allerdings auch wirklich so kommt, das hängt von den Mitgliedstaaten ab.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Bundesjustizministerin will sexualisierte Gewalt gegen Kinder härter bestrafen, ebenso wie Kinderfolterabbildungen, also das, was wir meist beschönigend als Kinderpornografie bezeichnen. Heute hat Christine Lambrecht ihren Gesetzentwurf im Bundestag vorgestellt und der sieht im Übrigen auch verbesserte Prävention vor. Denn Strafen greifen ja immer erst, wenn Täter und Täterinnen bereits Übergriffe begangen haben, wenn sie Opfer produziert haben. Und weitaus wichtiger ist natürlich, diese zu verhindern, also Erwachsene zu sensibilisieren. Erwachsene müssen etwas wissen über sexualisierte Gewalt und dann können sie Kinder stärken. Aus Berlin, Kilian Pfeffer.
Es gibt kaum Verbrechen, die so widerlich sind wie sexualisierte Gewalt gegen Kinder, sagte Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD. Ihr Gesetzentwurf sieht deswegen eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, zum Beispiel eine Verschärfung des Strafrechts.
Und deswegen werden in Zukunft alle Taten bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder als Verbrechen eingestuft. Das bedeutet, sie können nicht mehr eingestellt werden. Das ist nämlich extrem wichtig.
Außerdem mehr Möglichkeiten für Ermittler wie Online-Durchsuchungen und mehr Schutz und Prävention für Kinder. Jürgen Martens von der FDP forderte die Regierung auf, für mehr Personal zu sorgen. Das Gesetz werde zu deutlich mehr Aufwand führen.
Wenn Sie dann nicht dafür sorgen, dass mehr Richter und Staatsanwälte dafür auch zur Verfügung stehen, werden Sie erreichen, dass die Anzahl der behandelten Verfahren sinkt.
Annalena Baerbock, Parteichefin der Grünen, nannte den Gesetzentwurf richtig und wichtig. Die Bekämpfung der Gewalt an Kindern müsse ganzheitlich angegangen werden. Baerbock sprach sich unter anderem für eine Weiterbildungspflicht von Richterinnen und Richtern aus. André Hahn von der Linkspartei sagte, man müsse sich schon die Frage stellen, warum man bei der Bekämpfung des Problems so langsam vorankomme. Man rede viel zu selten über Opferschutz.
Aus Berlin war das Kilian Pfeffer. Und noch ein Gesetz soll geändert werden, das Erneuerbare Energiengesetz. Der Entwurf von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht vor, dass bis 2030 insgesamt 65% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommt. In diesem Jahr sollen es bereits mutmaßlich rund 50% werden, was allerdings auch mit dem geringen Stromverbrauch während der Corona-Krise zu tun hat. Und schon wieder stellt sich heute die Frage, halb voll oder halb leer? Aus Berlin, Martin Polanski.
Halb voll oder halb leer? Den Ausbau der erneuerbaren Energien kann man ambitioniert finden oder auch zu langsam. Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU findet, das Glas ist halb voll.
Wir haben in weniger als einem Jahrzehnt den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch mehr als verdoppelt. Das ist ein großer Erfolg für die Energiebranche, für die erneuerbaren Branche, für alle Beteiligten.
Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes will Altmaier den weiteren Ausbaupfad festschreiben. Das heißt, doppelt so viel Solarstrom und rund ein Drittel mehr Strom durch Windräder an Land bis 2030. Das Ziel, vor 2050 soll der gesamte Strom in Deutschland treibhausgasneutral erzeugt werden. Das dauert viel zu lange, findet Julia Verlinden von den Grünen, das Glas aus ihrer Sicht halb leer.
Wenn Sie ernsthaft das Ziel verfolgen würden, den Energiesektor auf 100% Erneuerbare umzustellen, was würde es dann bitte schön schaden, dieses Ziel schneller zu erreichen? Was würde es schaden? Im Gegenteil, jedes Zehntel Grad Erderhitzung zu verhindern, macht einen gewaltigen Unterschied für die Ökosysteme und für die Gesellschaft.
Die Grünen fordern eine Solarpflicht für neue Wohn- und Gewerbegebäude, in einem zweiten Schritt auch bei jeder Dachsanierung. Innerhalb der Koalition hatte auch die SPD auf einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien gedrängt, denn nur so seien die deutschen Klimaziele zu erreichen. SPD-Umweltpolitiker Matthias Miersch.
Die SPD-Bundestagsfraktion will einen Zukunftspakt zwischen Bund, Bundesländern und Kommunen, wo wir verpflichtet tatsächlich alle Hand in Hand an diesem großen Projekt arbeiten.
Ein Problem beim Ausbau der erneuerbaren Energien: vielerorts wächst der Widerstand, vor allem gegen neue Windräder. Altmaiers EEG-Reform sieht nun vor, dass Kommunen finanziell profitieren können, wenn dort Windanlagen entstehen. Und es soll eine Windausbauquote für den Süden Deutschlands geben, denn dort gibt es bislang vergleichsweise wenige Windräder, obwohl im Süden besonders viel Strom verbraucht wird. Sandra Weser von der FDP hält das für den falschen Weg.
Windkraftanlagen an windschwachen Standorten zu fördern oder eine Ausbauquote für den Süden Deutschlands einzuführen, ist mit Sicherheit der falsche Weg. So machen Sie den Ausbau vor Ort noch unbeliebter.
Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wird in den kommenden Wochen im Bundestag weiter beraten. Bereits beschlossen ist, dass die EEG-Umlage auf den Stromverbrauch im kommenden Jahr durch einen Bundeszuschuss leicht sinken wird auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Im Gegenzug gilt ab Januar die CO2-Bepreisung für Verkehr und Gebäude. Benzin und Heizöl werden damit teurer. Halb voll oder halb leer, die Energiewende macht sich auch im Geldbeutel bemerkbar.
Der große Automobilzuliefererbetrieb Continental braucht einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der jetzige Konzernchef Elmar Degenhardt verlässt seinen Posten vorzeitig. Das hat das Unternehmen gestern Abend sehr überraschend mitgeteilt. Der 61-jährige Degenhardt selber sagt, er gehe aus gesundheitlichen Gründen. Und manch einer spekuliert, ob dahinter vielleicht auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei Conti stecken könnten. Aus Hannover, Michael Orth.
In seiner persönlichen Lebensplanung müsse er unverzüglich die Vorsorge für seine Gesundheit in den Vordergrund stellen, ließ Conti-Chef Degenhardt sich zitieren. Genauere Angaben über seinen Gesundheitszustand wurden aber nicht gemacht. Aufsichtsratschef Reitzle nahm den Rückzug mit Bedauern zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat respektiere jedoch den Wunsch des Vorstandsvorsitzenden. Degenhardts Rücktritt trifft Continental in schwierigen Zeiten. Der Konzern fährt aktuell einen strengen Sparkurs. Allein in Deutschland könnten bis zu 13.000 Arbeitsplätze gestrichen werden, jede fünfte Stelle. In der Corona-Pandemie leidet Conti zum einen darunter, dass deutlich weniger Autos gebaut werden, aber auch der Wechsel zur Elektromobilität bereitet dem zweitgrößten Autozulieferer der Welt Probleme. Infolgedessen wurden Degenhardt und der Vorstand in den vergangenen Monaten zunehmend kritisiert. Den Gewerkschaften ging der Sparkurs deutlich zu weit. Aus dem Aufsichtsrat hieß es hingegen, der Vorstand greife nicht hart genug durch, es fehle zudem an einer Strategie. Ob Degenhardts überraschender Rückzug auch mit dieser Kritik zu tun hat, lässt sich nicht belegen. Als möglicher Nachfolger soll der Leiter der Zulieferer-Hauptsparte bei Conti, Nikolai Setzer, im Gespräch sein.
In der östlichen Ägäis hat es heute ein schweres Erdbeben gegeben und das hat unter anderem die griechische Insel Samos getroffen, vor allem aber die türkische Stadt Izmir. Dort sind Gebäude eingestürzt, Menschen sind verschüttet worden und bei einem Tsunami ist Wasser über die Ufer getreten. Bisher ist die Rede von mindestens 2 Toten in Griechenland und 6 Toten in der Türkei. Aus Istanbul Karin Sens.
Ein Haus sackt in sich zusammen. Es bleiben nur eine weiße Rauchwolke und ein Haufen Schutt übrig. An einem anderen hängen die Balkons schräg nach unten, drohen abzustürzen. Meterlange Risse ziehen sich an Hauswänden entlang. Das Erdbeben hat Teile von Izmir voll erwischt. Meli Kutlu ist gerade draußen unterwegs, als es losgeht, erzählt er.
Ich bin 58 Jahre alt und lebe seitdem in Izmir. Das ist das stärkste Erdbeben, das ich bis jetzt mitgemacht habe. Ich habe versucht, was vom Haus meiner Eltern zu meinem zu bringen. Da war ich gerade auf der Straße. Es hat unglaublich gebebt. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Die Häuser haben sich gebogen wie Bäume. Unglaublich. Glücklicherweise gibt es hier in der Nachbarschaft keine größeren Schäden, soweit ich das sehe.
Der Schock sitzt tief. Er versucht, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen.
Dann sind wir in die Mitte der Straße gegangen, damit wir nicht von Sachen verletzt werden, die von den Gebäuden um uns herum runterfallen. Das Ganze hat vielleicht 1 bis 3 Minuten gedauert. Die Autos hat es rumgeschüttelt. Jeder ist stehen geblieben.
In front of the street. Everybody stopped.
Auch Mohammed Yilmaz kommt das Beben unglaublich lange vor. Er lebt in der Nähe von Severizar. Von dort liegt das Epizentrum nur wenige Kilometer entfernt. Der 24-Jährige ist gerade in der Küche und will sich was zu essen machen, als er plötzlich das Beben spürt. Er setzt sich einfach nur noch auf den Boden. Als es aufhört, geht er mit seinem Vater auf die Straße. Nach drinnen traut er sich nicht.
Wir haben alle also Angst, aber die Experten sagen, dass die andere Erdbeben wird nicht stärker werden.
Es hat angeblich schon mehr als 20 Nachbeben gegeben. Der Umwelt- und Städteplanungsminister Murat Kurum verspricht schnell:
Wir werden jetzt so schnell wie möglich mit der Bergung von Verschütteten anfangen. Ich möchte der Stadt Izmir, ja der ganzen Türkei, gute Besserung sagen.
Ein Beitrag von Karin Sens aus Istanbul. Wollen wir mehr Wölfe in unseren Wäldern? Darüber streiten Naturschützer mit Jägern und Landwirten ziemlich erbittert. Der Deutsche Jagdverband fordert, Wölfe ins Jagdrecht aufzunehmen, um ihren Bestand zu regulieren. Die Umweltschutzorganisation WWF nennt das Wolfspopulismus. In Niedersachsen beispielsweise wird schon lange sehr heftig diskutiert, ob sogenannte Problemwölfe, die Weidetiere reißen, abgeschossen werden dürfen. Fakt ist, die Population von 105 Rudeln im vergangenen Jahr hat sich bundesweit kräftig vermehrt. Aus Bonn, Merthe Burmeister.
Über 20 Wolfsrudel mehr sind es im Wolfsjahr 2019-2020 im Vergleich zum Beobachtungszeitraum in den beiden Jahren davor. Ein Wolfsjahr umfasst die Zeit von Anfang Mai bis Ende April des darauffolgenden Jahres, entsprechend der Zeit von der Geburt der Welpen bis zu ihrem ersten Geburtstag. Mehr Wölfe in Deutschland. Für Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz in Bonn, ist das ein Grund zur Freude.
Wir haben es weltweit ja mit einem starken Verlust an biologischer Vielfalt zu tun. Und da ist die Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland schon ein positives Zeichen, denn sie steht in einem starken Kontrast zum weltweiten Rückgang der Biodiversität. Und sie zeigt uns, dass Arten von einem strengen Schutz profitieren.
Wie in den Vorjahren beobachtet, leben die meisten Wölfe in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen. Aber auch in den mittel- und süddeutschen Bundesländern gibt es die Tiere wieder nachweislich. Erstmals seit 10 Jahren wurde ein sesshafter Wolf in den Bayerischen Alpen bestätigt. Und sogar in NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, gibt es Wolfsgebiete. Mehr Wölfe. Bedeutet das auch mehr Bedrohung, zum Beispiel für Nutztiere auf den Weiden? Beate Jessel ist nicht dieser Ansicht. Nicht die Anzahl der Wölfe sei hier entscheidend, sondern ob Herdenschutzmaßnahmen wie Elektrozäune und Schutzhunde rechtzeitig eingesetzt werden.
Ein solcher vorsorgender, präventiver Herdenschutz ist entscheidend, um eine mögliche, wie wir sagen, Konditionierung zu verhindern. Das heißt, dass sich Wölfe an das Reißen von schlecht geschützten und ungeschützten Weidetieren gewöhnen. Das ist dann in der Tat nur noch sehr schwer rückholbar.
Wölfe dürfen sich also nicht an leichte Beute gewöhnen. Nach wie vor ist aber eher der Mensch eine Bedrohung für den Wolf als umgekehrt. So hat sich die Zahl der totaufgefundenen Wölfe in den letzten 2 Jahren verdoppelt. Die meisten dieser Tiere sind der Bonner Behörde zufolge jedoch nicht durch illegale Jagd gestorben, sondern durch Verkehrsunfälle.
Und das war das Echo des Tages an diesem Freitagabend. Unseren Podcast finden Sie auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.